die Musik ist tierisch alt, aus 1871, aber die Musik hat auch einen Rock'n'Roll-Faktor. Und wenn man sich die Musik anhört, es gibt so viele Melodien, die quasi so allgemein bekannt sind.
Richtig.
Dass es, ja, Verdi war ein Rockstar, der war halt, der ist schon eine Weile tot, aber der war halt ein Rockstar und so möchte ich ihn eigentlich auch feiern.
Verdis Aida ist eine der erfolgreichsten und epischen Opern der Musikgeschichte. Und hätte Verdi sie nicht 1871, sondern 2023 geschrieben, hätte er sie heutzutage vielleicht für große Arenen komponiert. Das ist nicht einfach meine Meinung. Bei mir sitzen heute zwei Kollegen, die wahrscheinlich genauso denken und mit denen wir heute einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines Großprojekts werfen, dessen Inszenierung der bombastischen Anlage von Verdis Musik konsequent folgt oder sie vielleicht sogar übertrifft. Oper als Spektakel für alle Sinne, als Tournee in mehreren Arenen in Deutschland und Europa. Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um das überhaupt zu versuchen. Aber wenn es jemand schafft, dann Jasper, in Klammern Barendrecht, Produzent und CEO der verantwortlichen FKP Show Creations. Außerdem noch dabei mein Kollege Bernd, in Klammern Zerbin, der als PR-Profi die Herausforderung meistert, die Presse mit unserer Begeisterung anzustecken. Herzlich willkommen, ihr beiden. Freut mich, dass ihr da seid. Und nehmt es mir nicht übel, dass ich euch gerade verrückt genannt habe. Hört ihr das eigentlich öfter?
Ja. Nee, noch nie gehört. Das erste Mal, wo wir sowas gehört haben. Was sagst du, Bert?
Also ich glaube, ein bisschen verrückt ist eigentlich nie verkehrt. Insofern nehme ich das eher als Kompliment, als Beleidigung.
Ja, wunderbar. Dann können wir den Podcast ja fortführen. Freut mich sehr. Jasper, ich kenne dich als Produktionsleiter vom Hurricane. Du hast also ordentlich Erfahrung mit großen Veranstaltungen, auf denen verrückte Dinge passieren. Mich würde zum Einstieg interessieren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Festival und Oper und was ist vielleicht sogar gleich?
Ja, das ist, glaube ich, die beste Frage des Jahres. Die habe ich noch nie erwartet. Der zweite Teil der Frage ist, glaube ich, am wichtigsten. Welche Parallelen gibt es? Was ist vielleicht ähnlich bei einem Festival wie ein Hurricane und diese Oper, die wir jetzt machen? Und das wohl herausragendste ist, dass ich ein bisschen stolz drauf bin, dass unsere Tonanlage, die wir bei der AIDA in die Arena aufhängen, dass die größer ist als die Tonanlage der Forest Stage beim Hurricane.
Wow.
Gesagt, getan. Es ist tatsächlich so, es ist nicht, weil wir die Oper lauter machen möchten, sondern weil wir tatsächlich fast 270 Grad Publikum haben, sprich das Publikum sitzt um der Bühne herum und aus dem Grund brauchen wir so viel Tonmaterial, dass es sich durchaus messen kann mit der großen Bühne des Hurricane Festivals.
Das ist eine Ansage. Die Premiere ist im Februar 24. Seid ihr schon aufgeregt?
Ja. In der Opernwelt sind 8 Monate, die es jetzt noch sind quasi nichts. Der Vorlauf ist auch, wir haben vor 2,5 Jahren angefangen mit dieser Oper. Das heißt, wir stehen kurz vor der Premiere, es ist quasi 11:55.
Ja, die Premiere ist dann in der Barclays Arena in Hamburg im Februar. Im
Kommen. Ja, wo sonst?
Wie viele Leute? Da ist wieder der Vergleich zum Hurricane spannend.
Ja, das ist ein bisschen weniger in der Tat. Wir erwarten zwischen 8,5 und 9.000 Leute an der Premiere am 2. Februar.
Aber Moment, bei einer Show. Aber wenn wir jetzt noch 2, 3, 4, 5 oder 6 spielen, können es doch wieder so viele werden wie beim Hurricane.
Richtig, genau. Wir spielen insgesamt 16 Städte und in jeder Stadt mindestens eine Show. Ja. Wir hoffen natürlich, dass wir so viele Tickets verkaufen, dass es 2 werden. Und wenn man das alles zusammenzählt, könnte man schon bei 180.000 Besucher landen, wenn dann alles ausverkauft sein wird.
Das sind dann Shows in Deutschland und in Europa, richtig?
Shows in Deutschland und in Europa, in der Tat.
Okay, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich diesen Podcast anfange und wie man sich diesem Projekt nähert, das ein ganz besonderes Projekt ist. Und ich glaube, der beste Zugang ist tatsächlich über die Zahlen. Denn die Zahlen, die diese Produktion charakterisieren, die finden sich nicht ohne Grund auf eurer Website wieder. Denn das ganze Projekt macht alles eine Nummer oder vielleicht sogar 2 oder 3 Nummern größer, als man das von einer Opernproduktion gewöhnt ist. Angefangen bei 250 Mitwirkenden. Worauf teilen die sich auf? Was für Bereiche sind das?
250, ja, das ist eine Riesenzahl in der Tat. Man muss sich vorstellen, Oper als solches ist ein Gesamtkunstwerk vieler Disziplinen. Das klingt jetzt ein wenig hochtrabend, aber eine Oper ohne Orchester wäre unmöglich. Eine Oper ohne Chor wäre auch unmöglich, somit hat man die ersten 100 schon erschlagen. Diese Leute stehen auf einer riesigen Bühne. Die Bühne hat mehr als 900 Quadratmeter und somit braucht es schon, nur um diese Bühne zu füllen, braucht es Darstellenden, in unserem Fall Tänzer und TänzerInnen, sowie auch eine Menge zusätzlicher Menschen in Form von Darstellenden, die in jeder Stadt neu dazukommen. Und wenn man dann noch die Technik hinzuzählt, dann hat man locker 250 Menschen, die mit uns auf Tour gehen, auf diese gewaltige Zirkustour durch Europa.
Die nächste Zahl, die ich gefunden habe, sind 692 Quadratmeter Nil. Das ist also mindestens erklärungsbedürftig.
Ja, würde ich auch sagen. Wir haben am 3. März haben wir eine Pressevorführung in der Arena gemacht und haben eben diesen 692 Quadratmeter Nil, was bei uns ein großes, ein riesiges blaues Satin-Tuch ist. Und wie es bei vielen Fußballspielen der Fall ist, werden oft so Tücher übers Publikum gezogen. Wir haben gedacht, das machen wir auch. Wir machen es allerdings ein bisschen dynamischer und ziehen somit diese 700 Quadratmeter Tuch über die Köpfe der Leute im Saal, ziehen das Tuch auf die Bühne und das wirkt wie eine gewaltige Welle, die quasi in die Arena reinschwappt. Unser Nil ist also 700 Quadratmeter blaues Satin-Tuch.
Okay, da dürften einige Opernfans ihre Gläser fallen lassen, dass sie sich erschrecken, wenn der Nil über sie hinwegrauscht.
Richtig. Aber, übrigens, das war auch so. Man muss sagen, bei den ersten Versuchen hat der ein oder andere auch eine hübsche neue Frisur, wie das Hamburger Abendblatt geschrieben hat. War auch so. Es hat ein wenig gedauert, bis wir dieses Tuch wirklich haben reinfliegen lassen können, ohne dass man die ersten Reihe geköpft hat.
Okay, und parfümieren muss man sich auch nicht, weil das übernehmt ihr, habe ich verstanden. Es sind 20.000 Milliliter AIDA-Parfum geplant. Was zum Teufel hat es damit auf sich?
Wenn du in die Arena reinkommst, dass du nicht nur Ägypten siehst, sondern auch Ägypten hörst. Und um diese Sinne noch verstärkt zu etablieren, wollen wir auch, dass man Ägypten riecht. Das heißt, wir haben ein Parfum entwickelt, welches für uns nach Ägypten riecht. Und wenn du also in die Arena reinkommst, dann wirst du quasi von allen Sinnen, wirst du berührt. Unter anderem auch mit dem Duft Ägyptens.
Wonach riecht denn Ägypten, Bernd?
Also wir haben tatsächlich relativ lange überlegt und auch ein bisschen hin und her probiert. Also ich weiß gar nicht, Jasper hat bestimmt 6 oder 7 verschiedene Duftvariationen mit verschiedenen Ingredienzien gehabt. Also letztendlich haben wir jetzt einen Duft, der nach Ägypten riecht, so wie wir uns es vorstellen. Das heißt nach Gewürzen, nach Sonne, nach Sand und Meer. Vielleicht so ein bisschen Urlaubsfeeling dabei, aber eben auch so ein bisschen authentisch, so gut wie man es hinkriegen kann. Einfach, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie betreten einen völlig anderen Raum, gehen auf eine Reise in eine andere Welt.
Und in eine andere Zeit, weil wir reden ja über das Ägypten der Pharaonen.
Richtig, so ist es.
So ist es. Aber trotzdem ganz viel modernen Kram dabei. 72 Quadratmeter LED-Leinwand.
Ja, also wenn man in so einer Arena sitzt, dann sitzt man auch gerne mal auf 50 oder 60 Meter Distanz. Und als wir das erste Mal eine derartige Oper gemacht haben im Jahre 2004, gab es oft den Vorwurf, dass man gar nicht wusste, ob die Darstellenden tatsächlich live singen. Ja. Und in der heutigen Zeit finde ich, dass es auch notwendig ist, dass man das Handwerk der SolistInnen sehen kann. Und somit haben wir über der Bühne einen LED-Kreis, wo man hautnah die Performance der Darstellenden verfolgen kann, wo man wirklich die Solisten hautnah sehen kann. Und dadurch viel besser die Mimik versteht und viel besser am Ende auch die Geschichte versteht, wenn man die Leute wirklich ins Gesicht gucken kann. Trotz der Tatsache, dass man weiter weg sitzt und das Gesamtbild in einem Blick auch sehen kann. Man hat quasi das Beste aus beiden Welten. Man ist super nah dran, man hat aber auch den Überblick, um die gesamte Bühne 900 Quadratmeter sehen zu können und erleben zu können.
Sagtest du 900 Quadratmeter?
Richtig.
Ja. Okay. Nochmal einmal kurz zurück zur LED-Wand. Der große Vorteil ist eben auch, dass wir die Möglichkeit haben, nicht nur das, was jetzt gerade auf der Bühne passiert, zu zeigen, sondern eben gerade auch am Anfang einige wichtige Informationen zur Geschichte von AIDA und Radames zu geben und eben auch bestimmte Stimmungen durch Bilder, die jetzt nicht unbedingt das direkte Bühnengeschehen sind, zu verstärken.
Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Gut, dass du das sagst, Bernd, weil eine Oper, sie wird natürlich auf Italienisch gesungen, die meisten Leute unter uns, ich inklusive, sprechen kein Italienisch. Aber trotzdem wollen wir, dass man ohne Vorbereitung in die Oper gehen kann. Dass man nicht den Opernführer mitbringen muss und erstmal durchwälzen muss, um zu verstehen, worum es geht, sondern wir werden die Oper so klar erzählen, dass man ohne diese Vorbereitung die Geschichte verfolgen kann. Und ein Stilmittel ist, dass wir in der Tat diese LED-Wand nutzen, um Hintergründe zu erzählen. Zum Beispiel, es ist wahnsinnig wichtig, dass man versteht, dass Aida und Radames ein Paar sind. Aber wenn du kein Italienisch sprichst, dann es wird zwar gesungen, aber die meisten Leute werden das gar nicht mitbekommen. Und somit erzählen wir schon in der Prälude, dass Aida und Radames ein Paar sind. Und eben dieses Stilmittel, dieser LED-Kreis nutzen wir dafür, um genau solche Hintergrundinformationen bereitzustellen, damit man sich nicht vorbereiten muss und damit man tatsächlich 2,5 Stunden seine Einkaufsliste vergessen kann.
Okay, und Opernführer können im Regal bleiben. Man kann einfach hinkommen und wird abgeholt.
So ist es. Okay. Und wir sind in der Arena. Man braucht also nicht im Jackett oder Abendkleid kommen, sondern man darf kommen, so wie man gerne eine Veranstaltung besuchen würde. Selbstverständlich kann man das im Abendkleid machen, aber man kann es auch in Jeans und Sneakers kann man zu uns in die Oper kommen. Es gibt aus unserer Sicht, es gibt kein Verhaltenskatalog, woran man sich halten muss. Es gibt nicht einen bestimmten Moment, wo man klatschen darf, sondern wenn man klatschen will, sollte man das bitte machen. Und man darf bei uns auch ein Bier am Platz trinken, während der Oper.
Oh wow.
Ja, und als allerletztes vielleicht noch ganz wichtig, bei fast allen Veranstaltungen wird immer gebeten, dass man die Telefone ausmacht. Wir möchten die Leute bitten, nur den Klingelton einmal auszumachen, weil in der zweiten Hälfte werden wir alle Leute auch animieren, um ihre Smartphones zu nutzen, um eine Szene mit 8000 Lämpchen von der Tribüne aus zu beleuchten.
Ich sehe jetzt schon alle Opernpuristen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt erzählst.
Aber wer weiß, wie die reagieren. Und die laxe Kleiderordnung gilt für die Besuchenden, aber nicht für die Darstellenden. Ich habe neulich auf Instagram gesehen, dass ihr auf einer Pressereise wart. Und da habe ich dich eine Menge Gewandung bügeln sehen, Jasper. Das heißt, über die riesige LED-Leinwand sieht man auch jede Falte, in jedem Kleid wahrscheinlich. Deshalb hast du das wahrscheinlich schon mal prophylaktisch gemacht. Ihr habt irgendwie über 500 Kostüme in dieser Produktion. Das ist auch der Wahnsinn. Und ein paar davon stehen gerade hinter uns. Die kann man durch das Medium Podcast jetzt nicht bestaunen, aber es gibt natürlich Bilder auf eurer Website. Kannst du dazu mehr erzählen?
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich besser produziere, als dass ich bügeln kann. Bügeln ist nämlich gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Und man kann bei solchen Kostümen viel falsch machen. Nichtsdestotrotz, das Kostüm, welches ich dann auf der Pressekonferenz jeden Tag gebügelt habe, sieht nach wie vor noch gut aus, wie wir hier bestaunen können. Insgesamt sind über 500 Kostüme dabei. Man muss sich vorstellen, dass unsere Darstellenden in mehrere Rollen schlüpfen. Sie treten auf als Priester, Priesterinnen, sie treten auf als Soldaten und Soldatinnen. Und natürlich für jede Rolle braucht es ein eigenes Kostüm. Und so kommen aus diesen insgesamt ein bisschen unter 200 Darstellenden auf der Bühne, kommen so viele Rollen zusammen, dass man so viele Kostüme braucht. Es ist fast ein Trailer voller Kostüme, den wir jeden Tag in eine andere Arena fahren werden.
Und der gehütet wird wie Gold. Jasper hat da so ein bisschen untertrieben, hat sie nur gebügelt. Also wir waren ja jeden Tag in einer anderen Stadt im Rahmen der Pressekonferenz und haben eben zwei Kostüme dabei gehabt, die wirklich behandelt wurden wie rohe Eier. Also zu Hause werde ich meine Klamotten nicht so behandeln. Insofern musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist tatsächlich erstaunlich, wenn man sich die Kostüme mal aus der Nähe angucken kann. Und das kann man zum Glück durch den LED-Screen, mit wie viel Details und mit wie viel Liebe dort gearbeitet wurde und wie viele unterschiedliche Materialien verbraucht werden. Also es sind schon wirklich spektakuläre Kostüme. Und mittlerweile kann ich auch verstehen, warum Jasper da so ein Augenmerk drauf gerichtet hat.
Ja, ich habe immer zu Bernd gesagt, dass er das Bügeln, das mache ich, weil wenn jemand dieses Kostüm killt, dann soll ich das schon selber machen.
Dabei hätte ich so gerne noch Aufnahmen für meine Frau gehabt, wenn ich bügle, aber gut.
Wir haben auch 6 Puppenspieler an Bord, das müsstet ihr auch nochmal erklären.
Ja, in der Tat, das ist auch ein ganz neues Feld, was wir hier aufgemacht haben. Das braucht ein wenig Erklärung. Aida spielt ja im alten Ägypten zur Zeit der Pharaonen und Radames zieht irgendwann in den Krieg und ist siegreich und kommt zurück und bringt quasi seine Schätze, bringt er mit. Und eines dieser Schätze ist auch ein Elefanten, den er quasi das ägyptische Volk erstmalig vorstellt. So in unserer Warte musste es einen Elefanten geben. Aber in der heutigen Zeit und überhaupt niemals hätte man, oder finden wir, einen echten Elefanten auf die Bühne stellen dürfen.
Hm? Da bin ich erleichtert, dass du das sagst.
Ja, genau.
Ein Shitstorm weniger.
Ja, genau. Aber es braucht aber trotzdem dieses Gefühl eines exotischen Tieres, was da quasi erstmalig gezeigt wird. Und somit sind wir schon schnell auf die Idee gekommen, wir brauchen einen Elefanten, der darf kein echter Elefanten sein. Das muss also quasi eine Puppe sein. Und zwar eine Puppe, wo man sofort sieht, ja, das ist kein echter Elefant, aber man muss irgendwann vergessen, dass es ein echter Elefant ist. Und mit dieser Vorgabe sind wir an einen Requisitenbauer südlich von Glückstadt gegangen und haben ihn gefragt, kannst du uns diesen Elefanten bauen? Und dann hat er angefangen zu bauen und dieser Elefant wurde so realistisch, wurde so echt, dass beim ersten Mal, als wir ein Bild dieses Elefanten gezeigt haben, dass direkt Kommentare kamen, dass es ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr erlaubt ist, dass man einen Elefant auf die Bühne bringt. Und somit konnten wir das schnell entkräften und sagen, nee, schaut doch mal richtig hin, unser Elefant hat Räder. Nichtsdestotrotz, wenn man dieser Elefant bewegen möchte, dann sollte sie so naturgetreu wie möglich sich bewegen. Und dafür braucht man halt eben diese 6, es sind leider mehr geworden, insgesamt 9 Puppenspieler und Puppenspielerinnen, die eben diesen Elefanten Leben einhauchen.
Die sitzen da alle drin oder was?
Eine Person sitzt drin und weitere 8 agieren rund um den Elefanten.
Als Entourage so.
Als Entourage. Okay, die Beine werden auch einzeln bewegt. Ja. Und das sieht man auch.
Ja.
Nur in der Szene, und wir haben das gemerkt, in der Szene fällt es gar nicht so auf, dass es Leute sind, die wirklich die Füße eins nach dem anderen bewegen. Sie bewegt sich wirklich sehr echt.
Gar nicht, weil also es fällt gar nicht auf, meine ich damit, weil ich kenne diese Szene, von der du sprichst. Und ich hätte jetzt, also ich habe nicht gemerkt, dass die Leute, die um diesen Elefanten herumlaufen, tatsächlich die Beine bewegen. Ich habe nur einen total natürlich daherlaufenden Elefanten gesehen, die ja wirklich total, ja, naturgetreu über die Bühne stolziert. Das sieht sieht wahnsinnig gut aus. Und ich glaube, so 3-3 stehen so links und rechts dabei. Und ich dachte, ja, das sind dann halt die Begleiter, die halt die Inszenierung dort erfordert, aber es ist tatsächlich dann für die Steuerung dieser riesigen Puppe gedacht.
Richtig, richtig. Wahnsinn. Jedes Bein hat einen Puppenspieler. Das sind schon mal 4. Da sitzt eine Person im Elefanten drin und bewegt Kopf und Rüssel und Ohren. Und ansonsten, das Ding ist schwer. Das Ding muss ja auch wirklich bewegt werden. Nur mit den Beinen selbst kriegt sie nicht vorbewegt. Deswegen gibt es noch 3 Leute, die ringsrum den Elefanten bewegen. Und dann gibt es noch den Elefantenführer, der quasi den Weg vorgibt. Welchen Weg gehen wir? Wo müssen wir hin?
Oh, Wahnsinn. Die nächste dumme Frage sind 32 Blitzdarsteller. Was genau sind Blitzdarsteller?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Blitzdarsteller. Wir haben nach einem Wort gesucht, um zu erklären, dass man bei uns bei der Oper mitmachen kann, aber dass man nicht 3 Wochen lang proben muss. Wir bieten 32 Darstellenden die Chance, um einen Tag in der Oper zu erleben.
Ja.
Und zwar so, es gibt ein Casting, da werden die besten Bewerbern werden ausgewählt, die besten Bewerber für diese bestimmte Rolle. Und dann an dem einen Tag, wo die Aufführung stattfindet, werden eben diese Darstellenden werden in die Arena eingeladen, bekommen dort Kostüme, werden geschminkt, bekommen selbstverständlich auch zu essen und zu trinken, aber gehen dann, nachdem sie nur eine Probe gehabt haben, abends schon direkt in die Aufführung rein. Sie spielen eine Rolle, die relativ eingegrenzt ist, nämlich die Rolle der Gefangenen, weil der Radames, wie vorhin erzählt, der Radames kommt zurück aus dem Krieg und bringt Gefangenen mit. Und diese 32 Blitzdarstellenden sind eben unsere Gefangenen, die eben einen Tag in der Oper erleben können, weil am Ende dieser Veranstaltung abends ist ihre Rolle auch vorbei und gehen sie mit dieser fantastischen Erfahrung eines Tages bei der Oper mitgemacht zu haben, zurück nach Hause. Und am nächsten Tag in der nächsten Stadt gibt es wieder 32 neue Darstellenden, die eben ihr einen Tag in der Oper erleben.
Okay, also weder Arienschmetter noch Triumphmarsch spielen müssen die, einfach vorbeikommen und das kriegt man schon hin, ohne Vorbereitung.
Das kriegt man ohne Vorbereitung schon hin. Selbstverständlich muss man natürlich an diesem einen Tag, wird sehr viel Informationen auf die reinprasseln, aber wir sind überzeugt, dass es fantastische Gefangenen werden. Und wenn nicht, dann haben wir noch ein paar Soldaten ringsrum. Die werden schon dafür sorgen, dass man in die richtige Richtung.
Wenn nicht, lassen wir die nicht wieder frei. Okay, ihr hattet anfangs schon mal erwähnt, dass dieses Projekt ja eine Wiederaufnahme ist. Genau vor 20 Jahren, wenn man jetzt 24 betrachtet, gab es schon mal eine AIDA, für die ihr beiden auch damals verantwortlich wart. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr das jetzt genau 20 Jahre danach nochmal machen wollt?
Wir haben so viel Spaß gehabt, dass wir 20 Jahre davon zehren konnten, aber jetzt war es Zeit, das nochmal zu machen. Vielleicht mal aus meiner Perspektive, die ein bisschen andere ist als Jaspers, weil vor 20 Jahren, da waren wir beide noch blutjung und ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte zu Opern gehabt. Ich war privat oder von zu Hause komplett anders musikalisch sozialisiert. Bei meinen Eltern standen irgendwie eher James Last und Max Greger und vielleicht nochmal eine Operette im Vinylschrank, aber überhaupt gar keine Oper. Und ich hatte, glaube ich, auch wirklich alle Klischees und Vorurteile im Kopf, die man in Bezug auf Oper nur haben kann. Es ist langweilig, es zieht sich hin, es singen Frauen so, dass man sie nicht verstehen kann. Und also wie gesagt, ich hätte überhaupt keine Motivation gehabt, jemals zu einer Oper zu gehen. Dann kam dieses Projekt auf meinem Tisch, ich konnte nicht Nein sagen und habe eben tatsächlich festgestellt, wie vielseitig, wie großartig, wie emotional berührend und auch musikalisch besonders Oper sein kann. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, auch für mich selber, weil ich eben einfach gemerkt habe, dass man doch manchmal persönlich etwas erleben muss, um das ein oder andere Vorurteil oder eben auch ein Klischee über Bord werfen zu können und eine Sache wirklich zu beurteilen zu können. Und gerade auch die Zusammenarbeit natürlich mit Jasper und seinem Team und den vielen Statisten, die es damals gab, war großartig einfach. Es war eine Riesenfamilie, die über lange Zeit zusammengeblieben ist und wenn man jetzt Jasper und mich sieht, selbst nach 20 Jahren noch ein Kontakt besteht, der nicht gerade wenig intensiv ist und dementsprechend finde ich es großartig, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, auch einfach Leute, denen es vielleicht ähnlich wie mir ging, die sagen, nee, Oper ist nichts für mich, das ist doof, da langweile ich mich, tatsächlich so ein bisschen an dieses Produkt heranzuführen und sie im besten Fall auch eines Besseren zu belehren.
Jasper? Besser kann ich nicht sagen. Also
volle Zustimmung vom Produzenten.
Volle Zustimmung. AIDA ist auch eine Oper, die hat mich auch privat quasi über die letzten 20 Jahre immer wieder beschäftigt, weil AIDA so eine vielseitige Geschichte ist und vor allem auch eine Oper, die ich gerne nochmal erzählen wollte nach 20 Jahren. Und jedes Jahr hatte ich mit der Geschäftsführung von FKP Scorpio quasi ein Gespräch und jedes Mal kam wieder dieses Thema, lass uns doch mal wieder eine Oper machen. Und die Zeit war nicht reif. Aber die Zeit ist jetzt reif und 20 Jahre nach der Veranstaltung hier in der Barclays Arena war es auch Zeit, um eine neue Oper, eine neue AIDA zu gestalten mit dem Blick aus 2023 und nicht aus 2004. Und das hat eben dazu geführt, dass wir vor 2,5 Jahren angefangen haben, das erstmalig darüber nachzudenken, wenn wir dann eine Oper machen, wie wollen wir dann eine Oper machen? Welche Zutaten braucht es, damit ein großes Publikum diese fantastische Geschichte erleben kann. Hm. Und somit, AIDA war nie weg bei mir. Ja. Trotz Hurricane und Co., die quasi dazwischen kamen, AIDA war nie weg.
Du hast immer heimlich Opern gehört. Auf
dem, ja, obwohl das wieder auch nicht Hurricane der Fall.
Deshalb hattest du dieses Headset immer dabei.
Ja, genau. Nee, aber weißt du, was es ist? Es ist nicht so, dass ich zu Hause die ganze Zeit Operngeträllere höre. Im Gegenteil, auf der anderen Seite ist, als ich dann mich ernsthaft wieder mit der Musik beschäftigt habe, habe ich auch wieder den Rock'n'Roll-Faktor einer Oper verinnerlicht. Und die Musik ist ja was, dem ist klar, die ist tierisch alt, aus 1871, aber die Musik hat auch einen Rock'n'Roll-Faktor. Und wenn man sich die Musik anhört, es gibt so viele Melodien, die quasi so allgemein bekannt sind, dass es, ja, Verdi war ein Rockstar, der ist schon eine Weile tot, aber der war halt ein Rockstar und so möchte ich ihn eigentlich auch feiern.
Ich glaube, schöner kann man das nicht auf den Punkt bringen. Also eine Oper für alle zugänglich, in einer bombastischen Inszenierung, so wie sie damals auch schon im 19. Jahrhundert gedacht war. Ich persönlich habe jetzt richtig Bock bekommen, aber eins müssen wir auch deutlich machen. Das hier war jetzt die Folge für die Opern-Dummies. Und wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge, wo wir tiefer in die Inszenierung und auch musikalische Anlage einsteigen und auch nochmal mit anderen Menschen sprechen, glaube ich, die an dieser Produktion beteiligt sind. Von daher, glaube ich, bleibt mir nur noch zu fragen, wie es jetzt für euch beiden bis Februar weitergeht. Ihr seid schon aufgeregt, das habt ihr gesagt, wahrscheinlich auf positive Weise. Aber was genau ist jetzt für euch noch zu tun?
Ja, viel zu viel.
Was?
Na, wir haben ja jetzt die ersten Schritte gemacht mit verschiedenen Presseterminen, die wir gemacht haben, um AIDA einfach in die Welt hinauszutragen. Und daran setzen wir jetzt einfach an. Zum Glück war es so, dass tatsächlich das Interesse sehr groß war. Und ich glaube auch, natürlich auch dank Jaspers lebhafter Darstellungsweise, die Leute auch eben wirklich verstanden haben, was wir wollen und dass wir eben, wie du schon sagtest, Jonas, AIDA eben für alle Menschen auf die Bühne bringen wollen. Und Jasper hat so einen schönen Slogan kreiert, Oper ist geil. Ich habe zuerst wirklich die Zehen krümmen müssen, als ich es gehört habe, als das den Pressevertretern entgegengeschmettert hat. Aber es ist sogar gleich auch in irgendeiner Zeitung, hat es auch als Headline mit aufgenommen. Also, und das ist es letztendlich. Und dieses Oper ist geil, das ist das, was wir jetzt in den nächsten Monaten, zumindest in meinem Bereich, einfach nochmal noch weiter in die Welt transportieren müssen, dass möglichst viele Leute es mitbekommen, dass wir ein Spektakel machen. Ich weiß noch, ich habe mich auch am Anfang so gegen dieses Wort Spektakel gewehrt, weil ich dachte, ist das nicht irgendwie abwertend oder sowas? Und nee, genau das ist es nicht. Und genau das werden die Leute auch bekommen. Ein Spektakel, dass sie gute 2 Stunden lang, aber auch nicht länger, ich glaube, wirklich begeistern wird, wo ihnen diverse Sachen im positiven Sinne um die Ohren gehauen werden. Und genau das müssen wir jetzt kommunizieren. Ich glaube, Jasper hat in vielen anderen Bereichen noch ein paar Baustellen.
Bügeln, ne?
Ja, das Bügeln. Okay. Ich übe noch. Oper ist geil, ich glaube, das ist es in der Tat. Und ich bin überzeugt, dass wenn man Tickets zu dieser Oper kauft, gewinnt oder sich geschenkt bekommt, dann wird man nachher rauskommen und einen ganz anderen Blick für Oper haben und vielleicht sogar das Opernhaus danach besuchen. Weil es gibt natürlich in jeder Stadt, es gibt fantastische Opernhäuser. Aber es gibt sehr viele Leute, die noch nie im Opernhaus waren, oft auch, weil sie schlicht nicht wissen, was sie anziehen sollten. Und das ist bei uns nicht der Fall. Man kann kommen, wie man will, man darf klatschen, wie man will, man kann so viel Bier trinken, wie man will, oder auch einen Wein oder auch einen Cocktail. Und man sollte diese Oper so genießen, wie es vielleicht in 1871 auch passierte, nämlich indem man auch miteinander über die Oper spricht, auch gerne währenddessen. Weil Oper ist geil, ich glaube, das ist es.
Das perfekte Schlusswort. Dann danke ich euch beiden für eure Zeit. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dass das hier die letzte Folge vor der Sommerpause war. Wir haben jetzt ein bisschen was zu tun. Ich glaube, ja, Jasper, du weißt, wovon ich rede. Der Festivalsommer steht bevor.
Ja, das nächste ist, Woche geht's los, Hurricane.
Ja, genau. Und da, glaube ich, haben wir nicht die Zeit, auch noch einen Podcast weiterzuführen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir sehen uns frisch ausgeruht, sofern das möglich ist überhaupt, im Herbst wieder mit neuen Folgen, mit neuen Themen hinter den Kulissen. Und wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört. Danke euch beiden. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jonas.